Gedankenknoten, dein Podcast für mentale Gesundheit und persönliches Wachstum. Immer mit einem Schuss Humor. Von und mit Birte Drescher.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Gedankenknoten. Und ich möchte noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass ich ja immer noch nominiert bin für den Preis Bester Independent Podcast und die Abstimmung noch bis zum 22. läuft. Schaut gerne mal auf Social Media vorbei unter Gedankenknoten-Podcast oder Leipzig-Lauscht-Festival. Da findet ihr die Links dazu oder schickt mir ansonsten eine Nachricht und dann könnt ihr noch bis zum 22. Februar abstimmen. Und ich bin ganz gespannt, wie denn dann das Ergebnis sein wird. Aber bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für eure großartige Unterstützung, denn für mich ist das wirklich nach wie vor ohne Worte, dass ich überhaupt nominiert, geschweige denn in die Top 10 gekommen bin. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay. So viel dazu, aber lasst uns ins heutige Thema einsteigen. Ich habe nämlich heute wieder eine Gästin da, denn ich habe mit Autorin Nora Hille gesprochen. Nora hat ein Kinderbuch geschrieben, Wenn unsere Seele Hilfe braucht. Darin geht es um mentale Gesundheit und darum, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Und dieses Gespräch war sehr persönlich und sehr tief, denn Nora und ich leben beide mit einer psychischen Erkrankung und wir beide sehen uns als Kämpferinnen gegen Stigmatisierung mentaler Gesundheit in unserer Gesellschaft. Also ihr könnt euch vorstellen, wir hatten eine ganze Menge zu bequatschen und haben wirklich auch sehr persönliche Dinge miteinander geteilt. Das Gespräch hat mich sehr berührt und ich muss mir das ja immer noch mal anhören, wenn ich die Folge dann fertig bearbeite. Das habe ich vorhin getan und ich hatte Tränen in den Augen, weil mich das einfach wirklich berührt hat und ich wieder einmal in meiner eigenen Geschichte, aber auch in Geschichten von anderen Menschen, die ich höre, sehe, wie wichtig es ist, dass wir in unserer Gesellschaft über mentale Gesundheit, über psychische Krisen und über psychische Erkrankungen sprechen. Und dass psychische Krisen und sogar auch schon psychische Erkrankungen kein Phänomen von uns Erwachsenen sind, sondern auch schon Kinder betreffen, auch darüber sprechen wir heute und darüber, wie wir es auch als Gesellschaft schaffen können, die Kinder mit ins Boot zu holen, sie darauf aufmerksam zu machen, ihr habt eine mentale Gesundheit, es ist wichtig, die zu schützen und es ist wichtig, dass ihr euch Hilfe holt, wenn es euch nicht gut geht. Nicht nur, wenn ihr euch beim Hinfallen das Knie aufgestürzt habt, sondern eben auch, wenn es euch mental nicht gut geht. Also schnapp dir deinen Kaffee und tauch mit ein in diese sehr starke Botschaft. Werbung! Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten und die hat mir erzählt, dass sie sich vor 2 Jahren eine Wärmepumpe hat einbauen lassen. Denn damals gab es ein richtig günstiges Angebot und dann kam die Ernüchterung. Denn im Alltag stellte sich raus, die Anlage war zwar günstig, aber nicht auf ihr Haus abgestimmt und hat am Ende mehr Geld und Nerven gekostet als gedacht. Doch genau das lässt sich vermeiden, wenn man von Anfang an ganzheitlich denkt. Und da kommt mein neuer Werbepartner ins Spiel, die Firma Sonnenstrom aus Rasfeld im Münsterland. Hier geht's nicht um schnelle Geschäft, sondern um ehrliche, durchdachte Beratung. Da nimmt man sich noch Zeit, hört zu, denkt mit und findet eine Lösung, die wirklich zu dir, deinem Haus und deinem Leben passt. Ob Modernisierung, energetische Sanierung, Photovoltaik, Batteriespeichertechnik oder Wärmepumpenheizung, alles wird miteinander gedacht, statt einfach drauf los installiert. Und das Beste, die Beratung ist auch noch kostenlos. Und ich freue mich deswegen so sehr über diese Kooperation, weil Sonnenstrom genau das macht, was ihr Motto sagt, sichert und schafft Werte. Und das eben nicht nur materiell, sondern auch menschlich. Mit Ehrlichkeit, Naturverbundenheit, Liebe zum Detail und dem Menschen im Mittelpunkt. Vielleicht passt es deshalb einfach so gut mit uns. Okay, und vielleicht auch, weil ich jedes Mal Kaffee bekomme, wenn ich da bin. Also, wenn du planst, dein Zuhause zukunftsfähig zu machen, dann schau mal auf www.mit-sonne-leben.de vorbei. Da bekommst du ehrliche Beratung, gute Ideen und Menschen, die wissen, was sie tun. Und das mit ganz viel Sonne im Herzen. Werbung Ende. Botschaft. Ich habe heute Nora Hille zu Gast. Nora ist Autorin und wir werden uns heute ganz viel über das Thema mentale Gesundheit austauschen und wieso und warum wir das zusammentun. Darauf gehen wir auch nachher noch ein. Herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Birte. Ich freue mich auch, dass ich heute bei dir zu Gast bin und bin gespannt, was alles heute im Gespräch zutage kommt.
Ich auch, denn wir beide haben ja eine große Gemeinsamkeit. Zum einen leben wir beide mit einer psychischen Erkrankung und zum anderen setzen wir uns auch beide dafür ein, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft nicht mehr so sehr stigmatisiert werden, dass offener und ehrlicher darüber gesprochen werden darf. Daher würde ich dich gerne fragen, was ist denn deine Geschichte?
Ja, also mittlerweile lebe ich zum Glück ein gutes und gelingendes Leben mit eigener Familie, mit Mann und zwei Kindern, bin 50 Jahre alt. Aber das war nicht immer so. Also meine Kindheit und Jugend war sehr schwierig, mit sehr belastenden Erfahrungen und auch traumatischen Erfahrungen. Und das hat dazu geführt, dass sich zuerst eine posttraumatische Belastungsstörung bei mir entwickelt hat. Das Ganze aber für mich nicht ersichtlich war und auch nicht diagnostiziert wurde. Ich aber schon mit sehr hohen psychischen Belastungen als Jugendliche und junge Frau gelebt habe. Und auch mein Elternhaus ist auf eine sehr unschöne und gewaltsame Weise weggebrochen, als ich 15 Jahre alt war. Und das ist dann einfach eine schwierige Startbedingung ins Leben. Und dann sind als junge Frau einfach weitere einschneidende Lebensereignisse, Schicksalsschläge, Traumata dazugekommen und die haben eine bipolare Erkrankung ausgelöst. Und das bedeutet, dass ich neben stabileren Zeiten Phasen der Beschleunigung erlebe, die man als Hypomanie bezeichnet, dass ich aber auch, so wie du, depressionserfahren bin in anderen Zeiten. Und ja, ich glaube, das Besondere an meiner Geschichte ist, habe all das lange Zeit mit mir alleine auszumachen. Erst mit Anfang 30 habe ich mir Unterstützung durch einen psychologischen Berater gesucht, durch einen Psychotherapeuten. Das war sehr spät. Aber das hat letztendlich meinem Mann und mir unsere Familie ermöglicht. Und dann war es aber trotzdem so, dass ich 20 Jahre lang nach außen hin meine Diagnosen geheim gehalten habe, aus Scham und Angst vor Stigmatisierung.
Ja, leider großes Thema, das viele Menschen betrifft. Also wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, viele wissen das ja schon, ich lebe seit über 20 Jahren mit Depressionen, früher auch Essstörungen, Borderline-Diagnose, wirklich auch, ja, schwere Kindheit und Jugend mit vielen Erlebnissen. Und ich habe mich sehr früh dazu entschieden, also ich bin mit 19 schon in die Therapie gegangen, nach einem Suizidversuch damals und habe mich schon sehr früh entschieden, darüber offen zu sprechen. Und das war nicht immer leicht und ich habe sehr, sehr viel negativen Gegenwind gehabt. Also auch viel Unverständnis. Wie kannst du denn nur darüber sprechen? Aber halt auch so Dinge wie, oh, vor der müssen wir uns in Acht nehmen, die ist psychisch krank, ergo ist sie auch gefährlich. Wie hast du das erlebt, als du angefangen hast, darüber zu sprechen?
Ja, ich habe es ja einfach erstmal nicht gemacht. Also es gab ja diese ganz starke Geheimhaltung. Ich wollte damit auch meine Kinder natürlich schützen, weil es die Vorbehalte innerhalb der Gesellschaft gibt gegenüber psychisch erkrankten Menschen. Und da muss ich einschieben, das ist absolut absurd. Denn es gibt eine Studie der Technischen Universität Dresden aus dem Jahr 2006, an der auch Wissenschaftler aus vielen anderen Ländern beteiligt waren. Und die hat ergeben, dass das Lebenszeitrisiko für Menschen in Europa bei über 50% liegt, eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Das heißt, das ist einfach Lebenswirklichkeit und es ist genauso real und wichtig wie körperliche Erkrankungen, dass wir uns diesen Themen widmen, offener damit umgehen und gerade auch Kinder und Jugendliche bestärken, sich frühzeitig Hilfe und Unterstützung zu suchen, damit sich eben nicht seelische Krisen unbedingt als psychische Erkrankung manifestieren müssen. Es war jetzt so ein kleiner Einschub. Deine Frage war ja, wie habe ich es dann erlebt, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen? Ja, ist ja erstmal die Frage, was hat einen Menschen, der so stark auf Geheimhaltung geachtet hat wie ich, der immer funktionieren wollte, was hat den zum Umdenken gebracht? Und
Ja.
da hatte ich vor ungefähr 6 Jahren einfach eine sehr berührende Begegnung auf dem Stadtteilbauernhof, wo ich mit meiner Tochter war. Und da laufen die Kinder dann frei rum und kümmern sich um die Tiere und versorgen die zusammen mit den pädagogischen Mitarbeitern. Und zu dem Zeitpunkt durften die Eltern dann nur am Rand auf der Elterninsel bleiben, damit sie halt eben nicht mit den Kindern interagieren. Und da habe ich halt eine andere Mutter kennengelernt. Und zwar erstmal so ein ganz normales Gespräch. Dann ging es irgendwann um Mediennutzung bei Kindern. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie noch einen älteren Sohn hat von jetzt 20 Jahren und dass sie unglaublich in Sorge ist um ihn und sehr verzweifelt, denn nach dem Abitur war er nicht bereit für eine Ausbildung oder ein Studium, sondern ist erstmal mit dem Fahrrad ein Jahr lang durch Osteuropa gefahren. Und als er zurückkam, war er total verändert. Und das war halt der Moment, wo ich sie kennengelernt habe. Und er hatte Verfolgungswahn, er hat Sachen gesucht und aus den Schränken gerissen, er war nicht mehr ansprechbar, sie ist gar nicht mehr zu ihm durchgedrungen. Und die Art, wie er sich verhalten hat, hat auch sein Umfeld, also sehr ängstlich und nervös gemacht und sie waren alle überfordert und sie hatte den Eindruck, dass er vielleicht ganz schwere Erfahrungen oder Traumata erlitten hat oder auf dieser Reise oder dass er vielleicht mit Drogen in Kontakt gekommen sein könnte und also im Sinne von hängen geblieben. Die können ja auch psychische Reaktionen auslösen. Und sie wusste nicht, wie sie einen erwachsenen Sohn in Behandlung kriegen soll. Und sie war einfach total verzweifelt, ob er jemals ein normales Leben würde führen können. Und das war der Moment, wo ich mir einen ganz großen Ruck gegeben habe. Sie war ja eine völlig Fremde für mich. Und ich habe gedacht, okay, nimm einmal tief Luft und erzähl dir von ihr. Und dann habe ich ihr berichtet, dass ich im gleichen Alter wie ihr Sohn genauso tief gefallen war und auch eine sehr heftige psychische Krise hatte mit Diagnose von psychischer Erkrankung. Und dass ich aber trotzdem mein Studium abschließen konnte, trotzdem 12 Jahre lang in einem internationalen Unternehmen einen spannenden Job machen konnte und zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen auch schon 20 Jahre lang in einer harmonischen, stabilen Beziehung mit meinem Mann gelebt habe und wir auch schon zwei gesunde Kinder zu diesem Zeitpunkt hatten und dass ich ein gelingendes Leben führe, trotz der täglichen Herausforderungen, die ich ja psychisch erlebe. Und ich habe gesehen, dass beim Sprechen, dass mein Reden und dass ich mich geöffnet habe und ihr meine Perspektive und meine Geschichte berichtet habe, dass ein Lichtstrahl der Hoffnung in ihre Seele gefallen ist. Das konnte ich in ihren Augen sehen. Das war ein unheimlich berührender Moment. Und wir haben uns auch zum Abschied umarmt. Und danach hat ganz viel in mir gearbeitet. Und dann habe ich halt innerhalb von 2 Wochen ja einfach mich damit auseinandergesetzt, dass ich gedacht habe, okay, du hast da eine Lebensgeschichte, die andere Menschen ermutigen kann. Und du kannst schreiben aufgrund deiner früheren beruflichen Erfahrung. Ja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich noch mit einer sehr guten Freundin gesprochen und mit meinem Mann. Und dann war nach 2 Wochen klar, okay, jetzt setzt du dich auf den Hosenboden und du schreibst ein Buch. Und so ist halt mein erstes Buch entstanden, Wenn Licht die Finsternis besiegt, mit bipolarer Erkrankung, Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten. Ein absolutes Mutmachbuch. Auch mit einem Vorwort von Mutmachleute e.V. und einem Nachwort von Hubert Schöttes, Leiter der Bipolar-Ambulanz in Essen. Ja, und dieses Buch ist im Verlag Paloma Publishing erschienen. Und ja, ich wusste ja dann, damit gehe ich wirklich an die Öffentlichkeit und hatte dann im Vorfeld halt etwas Zeit, mich innerlich darauf vorzubereiten und da mental hineinzuwachsen.
Okay, ja. Gut, das heißt, du hast dich da schon wirklich drauf vorbereitet. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch, ja, vielleicht auch mit negativen Kommentaren um? Oder war das noch so gar nicht in deinem Kopf, dass da vielleicht auch wirklich negative Dinge auf dich zukommen könnten?
Ja, doch schon. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in psychotherapeutischer Behandlung und das hatte auch mein Psychotherapeut angesprochen. Ich habe aber zum Glück nicht direkte negative Erfahrungen gemacht. Also ich habe sehr viele wunderschöne Feedbacks bekommen von Leserinnen und Lesern, die ich wirklich ermutigen konnte mit diesem Buch. Sogar von Frauen, die sich ermutigt haben, das Thema Familienplanung zu starten und auch Kinder zu bekommen. Denn auch eine Frau mit einer psychischen Erkrankung kann eine verantwortungsbewusste und liebevolle Mutter sein. Man muss halt einfach genau schauen, welches Umfeld man hat. Kommt noch ein stabiler Partner dazu und so weiter. Da waren einfach sehr viele berührende Feedbacks dabei. Und was ich eher so merke, ist, sind so unterschwellige Geschichten, wo es eher nicht ausgesprochen wird. Und wenn ich natürlich Menschen neu kennenlerne, sage ich auch nicht als erstes, hallo, ich bin Nora und ich lebe mit einer psychischen Erkrankung, weil das ist
Nein.
natürlich, es ist natürlich etwas, was mich täglich herausfordert,
Ja.
aber es soll ja auch nur ein Aspekt in meinem Leben sein. Und
Ja.
was mich ausmacht, ist meine Persönlichkeit und wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Beziehungen gestalte, dass ich liebevoll und warmherzig sein kann, dass ich meine Tiere habe, die ich liebe, ja, wie ich Menschen auf der Straße begegne oder beim Einkaufen, dass ich mich für Demokratie und Frieden einsetze. Also das sind ja die Dinge, die einen Menschen auszeichnen. Und ein Stück weit ist das Leben mit einer psychischen Erkrankung ja auch eine persönliche Herausforderung. Also bei all der
Absolut.
Offenheit, die ich gebe, ist es ja trotzdem meine Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie du
Absolut.
das siehst.
Nein, also mir geht es da ähnlich. Also zum einen, was du ja gesagt hast, ist im Umkehrschluss, ich habe eine psychische Erkrankung, aber ich bin nicht die psychische Erkrankung. Und das ist ein Part, da habe ich auch gerade in meinen 20ern viel drüber nachgedacht, weil dadurch, dass ich viel in Kliniken unterwegs war, habe ich viele Menschen kennengelernt, die sich seit vielen, vielen Jahren mit ihrer Erkrankung identifiziert haben. Und das fand ich damals schon so abschreckend, dass das für mich mit so ein Punkt war, zu kämpfen und zu sagen, nee, also da ist mehr in meinem Leben, da ist mehr als die Erkrankung und da ist auch mehr als dieses Klinikleben und dieses ganze Umfeld, was irgendwie mit dazugehört. Und das ist ein Sumpf, der hilfreich sein kann, aber man kann darin tatsächlich auch versinken. Das ist das, was ich erfahren habe. Und heute, nach vielen, vielen Jahren Therapie und ja auch vielen Jahren mit mir selbst arbeiten und Fachwissen, ist es immer noch eine Herausforderung. Also Depression ist ein Arschloch. Das ist einfach so. Und bei mir ist es immer so, wer mich kennt, viele Leute gerade, die mich neu kennenlernen, sagen, das kann doch gar nicht sein. Ich erlebe dich immer als total fröhlichen, engagierten Menschen. Du hast so viel Power, was du alles für Projekte machst und hier und da und bist immer gut drauf und kannst auch überall spontan einspringen. Ja. Und es gibt Menschen, die mir so nahe stehen, die kennen halt auch die Phasen, wo es mir sehr schwer fällt, überhaupt aufzustehen, geschweige denn mir die Zähne zu putzen. So tief sink ich heute zwar nicht mehr, aber trotzdem ist es heute jeden Tag Teil meines Lebens und jeden Tag eine Herausforderung und ja auch ein immer wieder Lernen, damit umzugehen und auf sich selbst aufzupassen. Ich weiß nicht, wie es dir damit im Alltag geht. Wo spürst du das heute noch im Alltag oder wo sind da so deine Herausforderungen?
Ja, quasi identisch, wie du es beschrieben hast. Also ich habe auch tagtäglich Symptome verschiedenster Art. Ich habe immer wieder das Thema Schlafstörungen. Ich habe zum Beispiel als Traumareaktion eine Hyperakusis behalten, mit der ich seit 17 Jahren lebe. Das ist sehr anstrengend. Das bedeutet, ich habe eine Überempfindlichkeit auf Geräusche und kann zum Beispiel gar nicht Gespräche führen, wenn nebenbei Musik läuft oder Radio, ne? Oder so eine laute Party oder so, das geht nicht mehr. Und wenn ich mit meiner Tochter mal zum Beispiel ins moderne Ballett gehe, habe ich mir jetzt mittlerweile solche Mickey-Maus-Ohren zugelegt, wie Bauarbeiter sie tragen, weil ich festgestellt habe, dass mir das mehr hilft als ein Kopfhörer mit Lärm, mit diesem Noise Cancelling, ne?
Ah,
Genau.
okay. Die habe ich nämlich und das hilft mir tatsächlich auch schon. Also gerade wenn viele Menschen in einem Raum sind und sich unterhalten, je nachdem, wie auch der Hall im Raum ist, oh, ganz anstrengend. Aber das mit den Mickey-Maus-Ohren ist auch nochmal eine gute Idee.
Ja, ich werde vielleicht auch noch mal das Noise Cancelling mit einem anderen Kopfhörer ausprobieren, aber es ist, ja, man muss halt einfach schauen, wie kann man aktiv am Leben teilnehmen und wo muss man Kompromisse finden und vor allen Dingen, was kann man täglich tun, um gut auf sich zu achten. Und da arbeite ich zum Beispiel mit Atemübungen. Manchmal nutze ich auch diese EFT-Klopfakupressur und da gibt es halt einfach verschiedene Entspannungstechniken, die ich für mich einsetze. um mich ja mental möglichst gut zu managen. Und ich habe halt erfahren, auch wenn ja, psychische Symptome weiter bestehen, kann mentale Stärke trotzdem wachsen. Und das ist halt einfach
Absolut.
eine schöne Erfahrung.
Absolut. Also ich habe für mich auch festgestellt, ja, die Erkrankung ist Teil von mir, die wird mich bis ans Ende meines Lebens begleiten. Aber ich habe aufgehört, sie zu bekämpfen und habe gesagt, okay, sie ist Teil von mir. Wir müssen uns miteinander arrangieren, wie so ein Mitbewohner. Und ja, wir finden unseren Weg miteinander zu leben. Und je stärker ich werde und je besser ich lerne, damit umzugehen, umso weniger schränkt die mich ein. Geht dir das da ähnlich?
Ich bin schon sehr eingeschränkt, ne? Also ich habe ja einen Behinderungsgrad von 50, ich habe Pflegegrad 2, ich bin erwerbsunfähig verrentet. Und dass ich im Rahmen meiner begrenzten Belastbarkeit als freie Autorin halt hin und wieder schreiben und veröffentlichen kann, das ist schön, weil es einfach eine sinnstiftende Betätigung ist. Aber ich bin schon sehr deutlich eingeschränkt. Also das kann man nicht anders sagen. Was ich wichtig finde, du hast es vorhin schon anklingen lassen, eben hat man es auch noch mal rausgehört. Trotzdem, wenn wir ein gelingendes Leben führen wollen und uns vom Fokus her ja immer wieder positiv dem Leben zuwenden möchten, ist es ganz wichtig, wie wir sprechen, welche Worte wir wählen, wie wir über uns selbst sprechen und wie wir mit uns selbst sprechen. Und da ist es halt, also ich sage mittlerweile, ich lebe mit einer PTBS und bipolaren Erkrankung. Und das habe ich schon in meinem ersten Buch für mich erkannt. Also ich würde niemals sagen, ich bin bipolar. Also das reduziert mich ja total. Und ich würde auch mittlerweile auf gar keinen Fall sagen, ich leide an XY. Natürlich habe ich Phasen und Zeiten, wo ich leide und wo es mir hundsmiserabel geht, und keine Energie für gar nichts da ist und mich nur der Funktionsmodus halt ansatzweise aufrecht hält, weil ich eine Familie habe, der ich verpflichtet bin und für die ich auch trotzdem gerne da bin, weil ich selbst in meinen schweren Zeiten ihre Bedürfnisse auch wahrnehmen kann. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich leide an XY, dann bedeutet das ja als Dauerzustand, ich leide. Und das ist, und so ist es nicht und so möchte ich es auch nicht haben. Und deswegen möchte ich mir das auch nicht selber erzählen und das auch nicht als Selbstaussage treffen. Und was ich halt über die Zeit festgestellt habe, ist einfach, dass es so wichtig ist, zu sprechen über seelische Belastung. Mir hilft da sehr, dass ich professionelle Begleitung habe in verschiedener Form. Und das ist halt was, wo ich viel zu lange mit gewartet habe bis Anfang 30. Und deswegen war mir das halt dann bei meinem Kinderbuch so ein Anliegen, dieses Thema Reden hilft, diese zentrale Botschaft einfach herauszukristallisieren und rüberzubringen.
Ja, absolut. Über dein Buch sprechen wir auch gleich noch ganz viel, auf jeden Fall. Was ich halt auch feststelle, ist eben dieses, je weniger wir darüber sprechen und je mehr wir das stigmatisieren. Also zum einen, wenn wir psychisch erkrankte Menschen haben oder Menschen, die in einer seelischen Krise stecken, die aber dann nicht offen darüber sprechen können oder das Gefühl haben, sie können darüber nicht offen sprechen, sich immer mehr in sich zurückziehen. Sie holen sich keine Hilfe, sie sprechen mit niemandem darüber. Und demnach wird diese Erkrankung oder halt erstmal vielleicht diese psychische Krise, die dann zu einer Erkrankung wächst, immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung leben, die das wissen, die sich vielleicht auch schon Hilfe geholt haben und die trotzdem in ihrem privaten Umfeld oder in ihrem beruflichen Umfeld so tun, als wäre alles in Anführungsstrichen in Ordnung. Und diese Energie dafür aufzuwenden, zu tun, als wäre alles in Ordnung, ja, macht das Ganze ja wieder noch mal schlimmer. Und das ist dieser Teufelskreis aus, wir stigmatisieren und wir sprechen nicht darüber. Dadurch werden Menschen nur noch kränker. Und wir haben in Deutschland eine Suizidrate von über 10.000 Menschen im Jahr. Und das ist mit ein Riesenpunkt dafür.
Also absolut. Und das geht ja vor allen Dingen schon in der Grundschule los, dass die Kinder diese seelischen Belastungen haben und Gefühle, die sie überwältigen und irritieren. Und ich habe auch noch mal, weil ich auch vor einiger Zeit einen Online-Vortrag gehalten habe, zum Thema seelische Belastung bei Jugendlichen diese Zahlen recherchiert. Und es gibt eine Trendstudie Jugend in Deutschland von 2024, die besagt, dass von den Jugendlichen 8% Suizidgedanken haben. Und das ist halt erstmal nur eine Zahl, aber wenn man das auf die Größe einer Schulklasse runterbricht, dann ist man halt bei 2 Kindern beziehungsweise Jugendlichen pro Klasse, die diese quälenden Gedanken haben. Und was auch interessant ist, dass 13% der Jugendlichen sich schon in einer Behandlung befinden und sich aber ein Viertel tatsächlich als therapiebedürftig einschätzt. Ah,
Ja,
da ist deine Katze zu
genau, da
Gast.
ist meine Katze. Samira ist auch wie immer mit dabei. Genau. Ja, das sind unfassbar erschreckende Zahlen und am Ende ist es ja nur eine Dunkelziffer. Na, also wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele, also gerade Teenager, ja auch mit Essstörungen, mit Selbstwertproblemen, da fängt es ja schon an. Ja, das sind dann manchmal Dinge, wo man sagt, ah ja, komm, es ist nur eine Phase in der Pubertät. Aber was da für ein riesiger Leidensdruck schon hintersteckt bei jungen Menschen und was dann eben wiederum passieren kann, wenn das nicht behandelt wird, wenn das nicht ernst genommen wird und darüber nicht gesprochen wird, das ist so furchtbar erschreckend. Und vor allem, also wenn ich sehe, dass Kinder psychisch leiden oder es vielleicht sogar schon ersichtlich ist und ich schiebe das immer noch darauf, dass es einfach nur eine pubertäre Störung ist, also ich sag doch jetzt auch nicht zu einem Kind, dass sich das Bein gebrochen hat, ach ja, komm, das wird schon wieder, lauf mal damit weiter. Und das ist ja das, was du eben auch schon gesagt hast, dieses Ungleichgewicht, wo wir mit körperlichen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen umgehen in unserer Gesellschaft. Das macht so viel kaputt.
Genau, und deswegen ist es halt so wichtig, und ist mir auch so ein Anliegen mit meinem zweiten Buch gewesen, dass Kinder möglichst früh lernen, dass sie eine mentale Gesundheit haben und dass es halt einfach wichtig ist, über belastende Probleme und seelische Not zu sprechen. Und dafür braucht man noch gar keine ja, psychische Krise zu haben, sondern einfach gleich zu sprechen, um diese Entlastung zu erfahren, um Unterstützung zu bekommen. Und wenn wir uns mal angucken, allein für die Grundschule, das Thema Schulangst, da haben 60% der Viertklässler im Matheunterricht eine hohe bis mittlere Ängstlichkeit.
Kann ich
60%.
total nachvollziehen. Bei Mathe kann ich total nachvollziehen.
Ja,
Ja.
aber im Fach Deutsch 57% der Kinder. Das ist quasi nicht weniger. Und dieses Thema Leistungsdruck in der Gesellschaft, was das mit den Kindern schon in der Grundschule macht, dann das Thema ja, Aussehen, Körper, also gerade bei jungen Mädchen, ne, durch Social Media ist das so extrem gepusht, aber auch Jungen stellen sich da total unter Vergleich und sind verunsichert. Das ist halt alles etwas, womit man die junge Generation nicht alleine lassen darf. Und da hat ja auch gerade im letzten Jahr die Bundesschülerkonferenz mit ihrem 10-Punkte-Plan Forderungen an die Politik herangetragen, unter dem Stichwort uns geht's gut, Fragezeichen, aber mit der Botschaft uns geht's eben nicht gut, ne? Und das finde ich schon wirklich krass, wenn die jungen Menschen selber mit dieser roten Fahne winken müssen, weil wir als Gesellschaft, wir als Politiker, wir als Eltern eben nicht genug Unterstützung oder auch in Schulen nicht genug Unterstützung geben, und die Kinder und Jugendlichen sich tatsächlich nicht genug gesehen fühlen in ihrer Not.
Lass uns in dein Buch reinspringen. Ich habe es hier nämlich auch vor mir liegen. Du hast es mir ja netterweise zugeschickt, wenn unsere Seele Hilfe braucht. Ich muss kurz durchatmen, weil tatsächlich ich, als ich dein Buch gelesen habe, Tränen in den Augen hatte, weil ich natürlich mich selber durch meine Kindheit und Jugend an vielen Stellen auch wiedergefunden habe. Aber dieses Buch für mich oder für mein inneres Kind, so eine Umarmung gebracht hat, so ein, du bist nicht alleine und du hast Hilfe. Und mir ging das damals nicht so, ich hatte diese Hilfe nicht, aber trotzdem, als ich das Buch gelesen habe, hat mein inneres Kind gesagt, oh, ist das schön, danke. Und das wollte ich dir gerne mitgeben. Ich kriege jetzt schon wieder Tränen in den Augen, es hat mich wirklich sehr berührt. Vielen, vielen Dank dafür.
Liebe Birte, ich danke dir. Meine Reaktion ist jetzt Gänsehaut. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich habe ja einige wenige Lesungen zu dem Buch gehalten, auch durch meine eigene Belastbarkeit, und habe da auch von anderen Erwachsenen ähnliche Rückmeldungen bekommen, dass sie sich gewünscht hätten, in ihrer Kindheit schon so sehr gesehen worden zu sein. Und ja, wenn wir als Erwachsene so drauf reagieren, wir alle haben dieses innere Kind, das zeigt halt, wie sehr wir Kinder auch über ein Buch ansprechen können und abholen können. Und ja, einfach nur danke, dass ich dich so berühren durfte.
Danke, dass ich dich kennenlernen und auch dein Buch kennenlernen durfte. Und jetzt lass uns unsere HörerInnen mitnehmen. Worum geht es in dem Buch?
Ja, also das Kinderbuch heißt mit vollem Titel, Wenn unsere Seele Hilfe braucht, ermutigende Kurzgeschichten, die zeigen, Reden hilft. Und es gibt einmal ein Vorwort, in dem mentale Gesundheit kindgerecht erklärt wird. Und wir haben auch außen auf dem Cover schon so einen Sticker aufgebracht, mentale Gesundheit für Kinder, weil Kinder ja gar nicht wissen, dass sie neben der körperlichen Gesundheit auch eine mentale Gesundheit haben. Und das einfach in diesem Vorwort in Form eines persönlichen Briefes mal möglichst kindgerecht zu erklären, dass es diese mentale Gesundheit gibt, dass sie vom seelischen Wohlbefinden über Krisen bis hin zu psychischen Erkrankungen reichen kann und wie selbst man als Kind dafür sorgen kann, indem man sich anvertraut und wer Personen auch im direkten Umfeld sind. Das wird alles in dem Vorwort geschildert und auch die Nummer gegen Kummer wird vorgestellt, die ja eine Hotline für Kinder und Jugendliche hat, aber auch eine Elternberatung. Und beide Nummern sind angegeben. Im Buch selbst sind dann noch 5 Kurzgeschichten enthalten. Das ist einmal eine Kurzgeschichte mit dem Titel Opas schwarzer Elefant. Da geht es um Trauer und Depression. Wir haben eine Geschichte, was ist bloß mit Ida los? Bei ihr ist das Thema Verlustangst, denn ihre Eltern haben sich getrennt und das hat sie so richtig emotional durchgeschaukelt.
Ja, da
Dann
habe
gibt
ich
es
mich
die.
auch sehr gefunden in der Geschichte, denn ich
Ja.
bin ja auch Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 5 war. Also das habe ich sehr gefühlt, ja.
Ja, also meine Eltern sind auch getrennt. In all den Geschichten ist einfach ganz viel eigene Erfahrungsexpertise enthalten, ja. In der Geschichte Antoni quält die Angst geht es um das Thema Schulangst und wie sich daraus halt auch Panikattacken entwickeln können. Haben wir ja eben schon angesprochen, das Thema Schulangst. Wir haben eine Geschichte mit dem Titel Jule und ihr Körper. Da geht es um ein gestörtes Selbst. Bild und eine gestörte Körperwahrnehmung in der Pubertät und um emotionales Essen als Vorstufe zu einer Essstörung. Und das betrifft so unfassbar viele Mädchen, so, so unfassbar viele Mädchen. Und dann gibt es noch als 5. Geschichte den Titel Wenn Papa nachts alleine tanzt, wo die bipolare Erkrankung vorgestellt wird. Und all diesen Geschichten ist gemein, dass es einen Zeitpunkt gibt, in dem die Betroffenen, das sind also alle Altersstufen von Kindern bis zu Erwachsenen, aber auch zur Großelterngeneration sich anvertrauen. Und das ist dann eigentlich der Wendepunkt in der Geschichte. Und dann werden gemeinsam erste Schritte erarbeitet für Lösungen. Und im Verlauf der Geschichte zeigt sich dann, es geht voran, es wird besser, es wird Hoffnung geschöpft. Und es ist eine gute Ausgangsbasis für die Zukunft gelegt. Aber am Ende der Geschichten ist noch nicht alles in Butter. Das war mir ganz wichtig, diese Gratwanderung hinzubekommen. Denn starke seelische Belastung oder auch psychische Erkrankungen lassen sich eben nicht, ich habe jetzt geschnipst, mit diesem berühmten Fingerschnipp irgendwie auflösen, sondern das ist ein
Nein.
längerer Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Und dieses Buch ist ja zuerst als Softcover erschienen im Zaradiso Verlag, vertrieben über deren eigenen Webshop. Und wir haben dann sehr viele intensive Reaktionen von Leserinnen und Lesern bekommen und auch tolle Rezensionen. Was auch besonders schön ist, dass sich die Krankenkasse Pronova BKK entschieden hat, dieses Softcover im Rahmen der Gesundheitsprävention einzusetzen an Schulen und Bildungseinrichtungen zusammen mit einer interaktiven Unterrichtseinheit. Das ist eine ganz ja, tolle Unterstützung, wie halt Schulen oder Bildungseinrichtungen einen Klassensatz des Buches kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Zusammen mit dieser Unterrichtseinheit. Und da können wir dann auch vielleicht in den Shownotes nochmal die E-Mail-Adresse angeben
Auf jeden
für
Fall.
Interessierte. Das ist natürlich auch eine unheimlich tolle Resonanz gewesen, Sogar das Goethe-Institut in Kairo ist auf das Buch aufmerksam geworden und stellt es auf seiner Plattform vor. Und ja, da waren einfach der Verlag und ja, ich als Autorin genauso wie Illustratorin Theresa Viehhauser sehr, sehr glücklich, weil wir eine absolute Herzensangelegenheit mit diesem Buch nach außen in die Welt tragen. Und deswegen hat sich der Verlag entschieden, das Buch als erweitertes Hardcover herauszubringen. Und das ist jetzt zum 30. Januar geschehen. Da sind die 5 Geschichten vertreten. Zusätzlich gibt es noch ein Lexikon, ein kleines Lexikon der mentalen Gesundheit, wo zentrale Begriffe erklärt werden und das auch zugleich Orientierung bietet im Gesundheitssystem. Ein Gedicht mit dem Titel Gefühlskarussell, wo man die Figuren aus den Geschichten nochmal wieder trifft. Und das Vorwort wurde überarbeitet und vor allen Dingen haben wir einen QR-Code ins Vorwort aufgenommen mit einer ganz umfangreichen Online-Liste von Hilfsangeboten und Medienangeboten, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz verfügbar sind. Und gerade das ist halt auch etwas, wenn man das Buch als Türöffner für Gespräche einsetzt und in Situationen, wo in Familien Belastungen da sind, dass man dann auch wirklich weiterführende Hilfen findet und nicht alleingelassen bleibt mit diesen Themen. Und ja, da freue ich mich einfach sehr, dass dieser weitere Schritt mit dem Buch möglich geworden ist.
Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt auf das Hardcover-Buch. Das klingt sehr spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zulegen. Also, meins wird einen neuen Besitzer finden, denn bevor es hier bei mir irgendwann im Schrank landet, ich arbeite ja für die christlichen Hospize in Oberhausen und da gibt es das Möwennest, das ist der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst und da wird das Buch dann hingehen und ich glaube, die werden da auch noch ganz viel Gutes mit tun können und freuen sich da schon, wenn das dann nächste Woche bei Ihnen landet.
Ja, das freut mich. Das ist
Ja.
wunderbar. Und es ist tatsächlich so. Ich habe ja gesagt, auch pädagogische Mitarbeiter können im Rahmen ihrer Arbeit sich zum Thema Gesundheitsprävention bei der Pronova BKK melden. Und da zählen halt ja auch ehrenamtliche Mitarbeiter auch im Rahmen von Vereinen ebenfalls dazu. Also wer weiß, was sich da noch ergibt. Ich
Genau,
denke,
wir
das ist ein.
werden noch einen ganzen Stapel davon besorgen.
Ja.
Genau, ich bringe es erstmal nur als Ansichtsexemplar mit. Aber lass uns gerne noch mal über den Inhalt des Buches sprechen oder erstmal darüber, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dieses Buch zu machen?
Ja, gar nicht alleine. Also ich wollte gerne ein Kinderbuch zu einem ganz anderen Thema machen und habe den Zaradiso Verlag kontaktiert. Und die waren ganz begeistert von meiner E-Mail, aber tatsächlich nicht von dem Themenvorschlag, den ich ihnen gemacht habe. Wir haben dann telefoniert und dann sagte der Verleger zu mir: Mensch, Nora, du stehst doch für mentale Gesundheit, wenn ich mir deinen Instagram-Account anschaue. Wollen wir nicht ein Kinderbuch zum Thema Depressionen machen? Und da habe ich dann einen Moment nachgedacht und habe gesagt, ja, Depression ist schon ein spannendes Thema, aber nach meiner Wahrnehmung ist das schon relativ gut in der Öffentlichkeit angekommen in den letzten Jahren und nicht mehr so stark stigmatisiert wie andere Themen. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir verschiedene psychische Erkrankungen, aber auch einfach seelische Krisen aufgreifen und eine breitere Facette zeigen. Und da sagte der Verleger, oh ja, doch, das gefällt mir richtig gut. Dann möchte ich aber, dass wir zeigen, dass Menschen jeden Alters betroffen sein können. Und das war dann so, ja, die Vorgabe. Es war klar, dass halt, ja, 4 bis 5 Kurzgeschichten in diesem Buch enthalten sein können. Und dann durfte ich loslaufen und aus dem Bauch heraus schreiben. Ja, über das, was halt wirklich meine Anliegen sind, einfach weil ich sehe, dass bei Kindern und Jugendlichen genau diese Themen ja einfach brennen. Ich habe ja selbst 2 Kinder und durch deren Umfeld immer viel mitbekommen. Und ich habe über Themen geschrieben, wo ich eigene Erfahrungsexpertise habe und ganz, ganz nah dran bin. Und das Besondere war, dass dann im Entstehungsprozess des Buches 160 Kinder aus unserer örtlichen Grundschule eingebunden worden sind. Denn ich habe dort angefragt, ob ich mit meinem Manuskript zu Testlesungen kommen darf. Und habe dann in 4 vierten Klassen sämtliche Geschichten mit den Kindern durchgesprochen. Wir haben auf Verständlichkeit geachtet, also erstmal grundsätzlich auf Wortebene. Das heißt, dass dann zum Beispiel die Formulierung irgendwie sowas Ähnliches wie in den angrenzenden Wiesen Ja, das Wort angrenzend hat dann Probleme gemacht. Da wäre ich gar nicht auf
Ja.
die Idee gekommen. Da haben wir dann die
Ja.
nahegelegenen Wiesen genommen. Und andere Worte, wie zum Beispiel herumstrolchen, konnten aber drin bleiben, weil die Kinder sie sich durch den Kontext erschließen konnten. Das war total spannend. Und ich habe das halt einmal genutzt, um halt wirklich auf der Wortebene zu gucken, klappt das mit dem Verständnis? Aber die Kinder haben halt auch mir rückgespiegelt, inwieweit die Geschichten sie emotional ansprechen und als Türöffner für Gespräche funktionieren. Und sie haben ganz viel von ihren eigenen seelischen Nöten und Belastungen berichtet. Und das war
Ja.
sehr berührend und schön, die Kinder in den Prozess so einzubeziehen. Und sie haben auch tatsächlich an der Gestaltung der Geschichten mitgearbeitet. Also in der Geschichte Antoni quält die Angst, wo es um Panikattacken und schulischen Leistungsdruck geht, gibt es eine Szene, wo er sich seiner Lehrerin anvertraut. Und im ursprünglichen Text hatte ich eine Formulierung drin, dass die Lehrerin sagt, ja, sie kennt das ja auch von einer Freundin. Und dann habe ich die Kinder gesagt, wie wollen wir das machen? Soll sie es von einer Freundin kennen mit diesen Panikattacken oder soll sie es selbst kennen? Und die Kinder haben gesagt, sie soll es selbst kennen. Und der Lehrer, der da saß, hat auch gesagt, ja, sie soll es selbst kennen.
Ja.
Lehrer sind genauso Menschen und können das alles genauso erleben und durchmachen.
Ja.
Und da haben die Kinder also quasi ganz stark in das Konzept mit hineingewirkt. Und an einer anderen Geschichte haben wir sogar zwei Sätze gemeinsam ausgearbeitet, wo es darum ging, wie kann ich erklären, dass Depressionen unter Umständen auch mit einem Antidepressivum behandelt werden. Das haben wir
Ja.
gemeinsam ausgearbeitet. Und als es dann später im Lektorat hieß, ja, an den und den Sätzen könnte man ja noch was verändern, habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Die bleiben eins zu eins so, wie sie sind, denn die haben wir mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Und das ist also eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Ich bin auch im Nachhinein unheimlich dankbar, dass ich zu dem Zeitpunkt die Kraft hatte, das so intensiv
Ja.
so kurzer Zeit zu machen. Die Geschichte zum Thema bipolare Störung, die habe ich nach der ersten Lesung in einer Nacht- und Nebelaktion vor der nächsten Lesung nochmal ziemlich stark umgeschrieben, weil da Fachbegriffe drin waren, die einfach nicht funktioniert haben. Ne? Sowas
Ja.
wie Hypomanie, gemischte Phase, das war alles viel zu
Was
viel.
ist das genau?
Genau, viel zu erklärungsbedürftig habe ich dann durch anschauliche Beschreibung der Symptome ersetzt und konnte dann in der nächsten Lesung sehen, dass die Geschichte dann richtig funktioniert hat und die Kinder neugierig gemacht hat. Und das Interesse war geweckt und sie wollten einfach wissen, was steckt dahinter, wenn ich einen Titel habe, wenn Papa nachts alleine tanzt. Was macht der
Genau,
Papa da? Was
was
ist da
macht er
los,
denn da?
ne?
Ja.
Genau, und diese vorbehaltsfreie Neugierde von Kindern. Und dieses Interesse, sich auf diese Themen einzulassen, das fand ich unheimlich spannend. Und ich sagte dann auch nach einer Lesung einmal, ja, sind die Geschichten nicht viel zu ernst für euch? Und da sagte ein Kind zu mir, nein, wieso? Und das sind einfach sehr schöne Erfahrungen gewesen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich die Zielgruppe schon so intensiv im Vorfeld einbinden konnte. Wir hatten dann im späteren Verlauf auch nochmal dritte Klassen dabei, um zu schauen, ob es im Klassenverband auch in dritten Klassen klappt. Und auch das funktioniert. Und wir haben sogar das Storyboard, also die Bleistiftzeichnungen nochmal mit Kindern gemeinsam angeschaut, um zu sehen, ob die Bilder auch einladen, um drüber zu sprechen. Das war auch nochmal so eine sehr schöne Erfahrung. Ja, und da bin ich einfach sehr dankbar, dass die örtliche Grundschule diesen Weg so intensiv mitgegangen ist.
Ja, wirklich toll. Also du sagst es ja auch, dass du die Kinder gefragt hast, sind das nicht schwere Geschichten für euch? Ist euch das nicht zu ernst? Das ist auch was, was ich im Kinderhospizdienst wirklich mitbekommen habe, dass wir Erwachsenen immer glauben, wir müssten die Kinder vor diesen Themen schützen. Bloß nichts Schweres. Und dabei sind wir eigentlich diejenigen, die daraus ein schweres Thema machen, sei es Tod, sei es psychische Erkrankungen. Und für Kinder ist das erstmal sehr neutral Teil des Lebens. Und die können da viel offener und ehrlicher drüber sprechen, als wir das immer glauben.
Ja, und wie es uns vielleicht dann auch im Laufe des Lebens abtrainiert wurde. Und deswegen
Ja.
ist es halt so schön und so wertvoll, wenn wir Kinder frühestmöglich abholen können beim Thema mentale Gesundheit. Und das funktioniert halt, wie gesagt, im Klassenverband ab der dritten, vierten Klasse. Das Buch ist ideal für dritte bis fünfte Klasse, wenn man es im Klassenverband nutzen möchte. Und mit jüngeren Grundschulkindern funktioniert es auch in einer vertrauensvollen 1:1 Vorlesesituation natürlich schon früher, weil ich dann die Geschichten ja auch noch mal mündlich runterbrechen kann. Dann kann man miteinander reden. Und ja, das ist einfach schön, dass die Kinder sich davon so berühren lassen und drauf anspringen. Und Wir evaluieren auch Feedback zusammen mit der Krankenkasse. Da haben wir jetzt noch nicht so viel Feedback bisher. Das ist ja ein laufender Prozess. Aber was rausgekommen ist, dass diese zentrale Botschaft Reden hilft, die wir auch im Titel mit aufgenommen haben, die kommt zu 100% bei den Kindern an. Und wenn wir das hinbekommen, dass Kinder wirklich möglichst früh lernen, sich bei seelischer Not anzuvertrauen, ich glaube, dann können wir auch als Gesellschaft einfach einen Schritt nach vorne gehen.
Ja, also der Tenor deines Buches ist ja zum einen, psychische Erkrankungen oder psychische Krisen sind sehr vielfältig, können alle Menschen jeden Alters treffen, auch den Opa, auch die Lehrerin und eben auch die Kinder selber. Und wie du ja auch schon sagtest, Reden hilft. Wer sind denn die Personen, an die sich die Kinder in dem Buch wenden?
Ja, also bei Opas Schwarzer Elefant, hat tatsächlich die Enkeltochter die Idee, ob man nicht mal zum Hausarzt gehen kann. Und da hat irgendein Erwachsener später auch mal verblüfft darauf reagiert, ja, wie kann denn ein Kind die Idee haben? Und ich so, naja, wenn man mit dem Kind immer regelmäßig zum Kinderarzt geht, das Kind ist vielleicht mit den Eltern auch mal mit zum Hausarzt gegangen, dann ist schon verankert, dass ein Arzt einfach eine positive Vertrauensperson ist, mit der man über Leid sprechen kann. Also das heißt, wir haben einen Hausarzt. Ida in der Geschichte mit der Trennung der Eltern, die ja Verlustangst erlebt, die ist die ganze Zeit immer nur am Weinen und ganz, also eigentlich kann man nur sagen, komplett von der Rolle, bis sie dann in der Schule einen Moment hat, wo sie merkt, ich will nicht immer nur weinen, ich will mutig sein. Und da vertraut sie sich der Schulsozialarbeiterin an. Anthony, der Junge mit der Schulangst und den Panikattacken, der lässt sich auf ein Gespräch mit seiner Lehrerin Frau Fischer ein. Diese Frau Fischer, die wir eben schon mal erwähnt haben, die ebenfalls zufälligerweise auch Erfahrungen mit Panikattacken hat und ihn da gut abholen kann und die ihm sagt, bitte sprich als erstes gleich heute mit deinen Eltern darüber, was er dann auch macht im Verlauf der Geschichte. Und die Eltern haben dann die Idee, dass sie mit ihm nochmal zum Kinderarzt gehen wollen, weil man natürlich auch bei ja, seelischen oder psychischen Symptomen abklären muss, gibt es da auch eine körperliche Komponente, ne? Oder wie ist der weitere Weg? Und ein Kinderarzt kann ja auch dabei helfen, durchs Gesundheitssystem hindurch zu lotsen. In der Geschichte Jule und ihr Körper gibt es auch zuerst ein Gespräch mit den Eltern, die einfach mitbekommen haben, mit ihrem Kind stimmt was nicht. Und der Vater hat dann die Idee, nochmal einen Kinderpsychologen als Unterstützung zu einem Beratungsgespräch zu besuchen. Und da entwickelt sich auch gar keine komplette Therapie, sondern er kann ja als Werkzeug gleich das Thema positive Glaubenssätze mitgeben, die dann auch in der Geschichte exemplarisch vorgestellt werden, wie sie damit arbeitet und liebevoll mit ihrer
Ja,
Seele redet. Und
ein
dann haben wir ja
kleiner
noch die,
Schritt, ja.
ja, ein kleiner Schritt, der aber viel bewirken kann, ne?
Ja.
Genau, und dann haben wir ja noch die Geschichte, wenn Papa nachts alleine tanzt, wo es um die bipolare Erkrankung geht und da sind die Symptome so massiv, dass er von seiner Frau und seinem Bruder zum Psychiater begleitet wird und auch in einer psychiatrischen Klinik einen Aufenthalt hat und danach dann auch regelmäßige Termine mit einer Psychiaterin und einem Psychologen. Aber man sieht halt auch, was ihm außerdem hilft, nämlich seine sozialen Strukturen und Sport, ne? Genau.
Ja, absolut. Also es gibt verschiedene Lösungswege, verschiedene Ansprechpartner und am Ende eben aber immer dieses, jetzt ist aber nicht Ende gut, alles gut, sondern der Weg geht weiter. Er hat erst angefangen.
Aber die Weichen sind gestellt, ne? Und
Ja.
das ist, glaube ich, das, was dann den Kindern oder auch den Mitlesenden und Vorlesenden Erwachsenen Zuversicht schenkt, weil seelische Krisen und psychische Erkrankungen am Anfang ja erstmal massiv überfordernd sind. Wie soll man damit umgehen? Wo ist die Orientierung? Oder wie kann man auch mit Kindern darüber sprechen, wenn man selbst betroffen ist oder ein Familienmitglied oder ein anderer geliebter Mensch im Umfeld? Und für all diese Gelegenheiten ist natürlich ein Buch als Unterstützung, als Türöffner für Gespräche einfach eine Hilfestellung, denke ich.
Ja, auf jeden
Weil wir
Fall.
selbst als Erwachsene oft sprachlos sind, wenn es um seelische Not geht.
Das ist richtig. Ja, da kann ein Buch helfen und dann können wir oft erstaunt sein, wie viele Worte die Kinder dann auf einmal dafür haben, die wir nicht finden. Ja.
Total. Weil
Ja.
Kinder nämlich sehr klug sind und oft sehr unvoreingenommen. Und sie brauchen einfach das Gefühl und die Erfahrung, da ist ein Gegenüber, was sie ernst nimmt, was zuhört, was wirklich wissen will, wie es ihnen geht und was auch möchte, dass es ihnen besser geht. Und wir haben bei diesem Buch wirklich auf jedes einzelne Wort geachtet. Ich blätter jetzt mal ganz kurz rein ins Vorwort. Da gibt es nämlich einen Satz. Es gibt tolle Unterstützungsangebote und Menschen, die dir zur Seite stehen wollen. Da kam zum Beispiel im Lektorat auch nochmal die Frage auf, sollen wir nicht besser schreiben, es gibt Menschen, die dir zur Seite stehen können? Und ich so, nein, das schreiben wir nicht, weil die jetzt, also, da möchte ich auch gern gleich nochmal deine Meinung hören. Du bist ja psychologische Beraterin. Menschen, die einem zur Seite stehen können, das heißt, die haben die fachliche Kompetenz. Ja, klar, die können das machen, aber Menschen, die einem zur Seite stehen wollen, das sind welche, die sind warmherzig, denen ist dein Wohlergehen eine Herzensangelegenheit. Und da möchte ich einfach von dir wissen, Birte, gibt es da einen Unterschied zwischen Können und Wollen an der Stelle als Botschaft an Kinder, ja oder nein?
Du, ich habe eben sofort, als du den Satz vorgelesen hast, noch bevor du weitererzählt hast, gewusst, dass du auf das Wort wollen hinaus möchtest, weil das tatsächlich ja sehr besonders an der Stelle ist. Und auch das, was du dann gesagt hast, es macht ein viel wärmeres Gefühl. Und Samira findet das übrigens auch, die bestätigt mich hier
Oh.
gerade, sie fühlt sich ja auch angesprochen. Genau. Samira, auch ich will, dass es dir gut geht, aber ich muss gerade arbeiten. Nein. Also, dass dieses Wort wollen ja, eine viel engere Bindung direkt herstellt, als zu sagen können. Weil können ist distanzierter. Ja, und da steckt auch so ein bisschen hinter, ja, der könnte mir zwar jetzt helfen, aber vielleicht bin ich auch eine Belastung für denjenigen, wenn ich ihn jetzt anspreche, wenn ich mir jetzt Hilfe holen möchte. Na, und wollen ist halt dieses, ja, wenn ich dann hingehe, ich bin nicht die Belastung, sondern derjenige nimmt mich dann auch wirklich mit offenen Armen auf und sagt, ja, ich bin da. Wie kann ich dir helfen? Was sollen wir machen? Also macht ein ganz, ganz anderes Gefühl. Worte können ja sehr viel bewegen.
Ja, und sogar in diesem kleinen Lexikon der mentalen Gesundheit, was wir hinten in der Hardcover-Ausgabe haben und was zum Beispiel den Begriff Psyche erklärt, dann erklärt, was Psychologen, psychologische Psychotherapeuten, ärztliche Psychotherapeuten sind, was Psychotherapie ist, was Psychiater machen, was ein Krankenhaus für die Seele, also eine Psychotherapie ist und was Resilienz ist. Auch da finden sich solche Sätze. Da
Das
will ich
ist übrigens
gerne
auch für
einmal.
Erwachsene total hilfreich, weil tatsächlich, also alleine, also einmal das Wort Resilienz, finde ich, das sollte jeder kennen und sich jeder damit beschäftigen, aber auch schon der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Psychiater. Also wer damit noch nie Berührung hatte, kennt diesen Unterschied nicht. Das erlebe ich auch immer wieder oft. Wenn ich dann sage, ja, ich gehe dann jetzt zu meiner Psychologin, den du warst doch letzte Woche schon da. Ich sag, nein, da war ich bei meiner Psychiaterin. Das ist ein Unterschied. Ja, was ist denn da der Unterschied? Also auch da, ne, das ist auch eine gute Aufklärung für Erwachsene nochmal.
Ja, dieses Lexikon der mentalen Gesundheit aufzunehmen, war mir halt wirklich eine Herzensangelegenheit, als ich wusste, wir haben da mehr Platz. Das ist auch nochmal von einem psychologischen Fachlektorat begleitet worden. Aber auch da habe ich halt auf diese kleinen Kernbotschaften unheimlich geachtet, die man in einem nüchternen Lexikon zu einem Sachthema halt nicht finden würde. Und beim Thema Psychotherapie gibt es zum Beispiel den Satz und damit auch die Botschaft, gemeinsam Auswege aus seelischer Not zu finden, tut richtig gut.
Fühle ich.
Ja,
Fühle ich einfach.
ja.
Ja. Und
Und
also
dann war.
auch dieses Wort gemeinsam da drin finde ich auch sehr wichtig.
Genau, weil das zeigt die Selbstwirksamkeit schon eines Kindes und es das zeigt, dass diese Prozesse auf Augenhöhe passieren können und passieren sollen.
Und dass du nicht alleine bist.
Absolut, genau. Und mir war es halt auch ein großes Anliegen, dass dieses Lexikon mit einem Eintrag zum Stichwort Resilienz endet. Denn auch damit zeigen wir ja die Selbstwirksamkeit, dass man eben diesen seelischen Krisen und Erkrankungen nicht hilflos ausgeliefert ist. Und da gibt es dann als Schlusssatz, und das ist ja dann auch quasi der Schlusssatz für das komplette Buch, Hilfe anzunehmen ist sowas von okay und immer ein Zeichen von Stärke.
Ja, das ist ein Satz, den man nicht oft genug sagen kann, sei es zu Kindern, sei es zu Erwachsenen. Weil gerade dieses, ich erlebe das ja jetzt in meiner Arbeit auch im Arbeitskontext sehr oft, dass ich da Mitarbeiter erlebe, die eigentlich längst über ihre Belastungsgrenze hinaus sind, die wirklich mit sich strugglen, die haben Schlafstörungen, die können nicht mehr richtig essen, was auch immer. Und trotzdem sprechen die nicht darüber, weil das ist ein Zeichen von Schwäche. Und gerade wenn ich im Arbeitskontext darüber spreche und halt sage, mir geht's nicht gut, mir ist das zu viel, dann heißt das direkt so, Karriereleiter beendet, ich habe hier nichts mehr zu melden, ich bin abgestempelt. Ja, und wenn wir das den Kindern schon beibringen, dass genau das nämlich nicht so ist, sondern dass es eigentlich ganz anders ist, ich glaube, das wird den nächsten Generationen auch in der Arbeitswelt sehr helfen.
Ich glaube auch, dass da eine ganz große Chance liegt, denn unsere Arbeitswelt verändert sich ja auch durch den demografischen Wandel. Das heißt, Arbeitskräfte und Fachkräfte werden immer stärker gesucht und sind immer mehr Mangelware. Und Arbeitgeber müssen dieser Fürsorgepflicht gegenüber ihren Angestellten noch viel stärker nachkommen. Und das ist ja schon mal eine Grundkonstellation, die es auch ermöglicht, das Thema mentale Gesundheit viel stärker in die Betriebe reinzutragen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du auch beruflich zu tun hast. Und das ist natürlich auch eine Chance, auch als Mitarbeiter etwas transparenter zu sein, wenn es um mentale Belastung geht. Man muss mit Sicherheit nicht seinem Arbeitgeber seine Diagnosen benennen, aber es wird doch immer salonfähiger, über mentale Herausforderungen zu sprechen. Und ich glaube, da liegt auch für unsere Gesellschaft einfach eine Chance.
Auf jeden Fall. Aber lass uns dahin jetzt gar nicht so sehr abschweifen. Nochmal zu den Kindern zurück. Was mir in dem Buch aber auch aufgefallen ist, du sagst ja auch, das Buch soll Mut machen. Und das tut es ja auch. Nur die Realität sieht ja manchmal anders aus, dass wenn ich dann als Kind Menschen anspreche, um mir Hilfe zu holen, dass ich eben nicht direkt aufgefangen werde, dass nicht direkt, ja, was Positives mir entgegenkommt. Hast du Ideen, wie wir Kinder da noch stärken können, trotzdem irgendwie am Ball zu bleiben?
Ja, zwei Ideen. Also zum einen ist es ja so, dass in dem Buch, in den Geschichten, liebevolle und interessierte Eltern gezeigt werden, auch in der
Ja.
Geschichte mit der Trennung. Das
Ja.
ist leider nicht immer die Realität. Wir beide haben es auch so erlebt, dass es nicht der Realität unbedingt entspricht. Aber ich habe es trotzdem so gezeigt, weil ich Kindern zeigen will, du bist liebenswert. Das wäre das, was du verdient hättest. Ein
Ja.
vertrauensvolles, ein liebevolles Zuhause. Und diese Idee soll ein Kind für sich schon mal haben, auch ein Kind, was in schwierigen Verhältnissen aufwächst. Und dann, das war mir halt auch sehr wichtig, ist als direkte Hilfestellung vorne ja die Nummer gegen Kummer eingedruckt. Das heißt, ein Kind in einer extrem belasteten Familiensituation kann tatsächlich, wenn Elternteil X sagt, ich gehe mir jetzt Zigaretten holen, geh einkaufen, setz du dich mal vor den Fernseher, hat es die Möglichkeit, da anzurufen. Und damit aber auch für belastete Familien der Eindruck der Nummer gegen Kummer für Kinder nicht, wenn sie das Buch zu Hause, wenn es seinen Weg in die Familie gefunden hat, zum Beispiel über diese Gesundheitsprävention an Schulen, also die Eltern haben das nicht gekauft, sondern dieses Buch ist darüber in eine Familie gekommen und die Eltern blättern darin herum und sind vielleicht zuerst angefasst oder unangenehm berührt, weil ja eben in ihrer Familie Probleme herrschen. Dann sehen sie aber im Vorwort direkt unter der Nummer gegen Kummer für die Kinder und Jugendlichen das Beratungsangebot für Eltern. Das heißt, sie werden nicht allein gelassen. Und wenn ich dann einen selbstkritischen Moment habe als Elternteil oder als Bezugsperson, dann kann ich sagen, ja Mensch, ich weiß, bei uns stimmt hier was nicht und oh, da kann ich mich ja auch mal melden. Und auch das ist ein Türöffner, ja, auf der Ebene Erwachsene. Und ich habe halt versucht, so multidimensional in diesem Buch zu spielen, wie es mir als Autorin, als Erfahrungsexpertin und als in dieser Rolle sehe ich mich ja selbst als Botschafterin für mentale Gesundheit halt irgend möglich ist. Und deswegen hoffe ich halt, dass Kinder, die mit diesem Buch in Kontakt kommen, gerade auch über das Programm zur Gesundheitsprävention, dass sie die Idee entwickeln, ich bin wichtig, wie es mir geht, ist wichtig und ich hätte liebevolle Zuneigung verdient. Und wenn das vielleicht auch ankommt, dann ist schon etwas gewonnen.
Ja, Finde ich auch eine sehr schöne Botschaft, dieses du hast das verdient, das ist das, was dir eigentlich entgegengebracht werden sollte. Ja, aber auch nochmal ein guter Hinweis eben mit dieser Nummer gegen Kummer. Das heißt, wenn Kinder da sind, die eben nicht, wenn sie sich Hilfe holen oder vielleicht ja auch sofort sagen, ich habe dieses Vertrauen gar nicht in meine vermeintlichen Bezugspersonen, ne? Oder eben, wenn sie wirklich hingehen und dann doch abgewiesen werden, dass dann aber die Nummer gegen Kummer immer eine Anlaufstelle ist, wo ich ernst genommen werde. Da wird es mir nicht passieren, wenn ich da anrufe, dass ich abgewiesen werde oder dass mir gesagt wird, ist doch nicht so schlimm. Das passiert da definitiv nicht.
Genau. Und ich denke, so ein Buch wirkt auch länger nach. Also selbst wenn ein Kind jetzt mit dem Buch in Kontakt kommt und es liest das und es hat eine hohe seelische Belastung und in dem Moment noch nicht den Mut, sich irgendwem anzuvertrauen. Es hat dieses Buch gelesen. Das wirkt in der Seele nach. Die Erinnerung ist da. Es kann es wieder zur Hand nehmen. Und auch das kann einfach schon einen Unterschied machen. Und ja, wer weiß, wie es mir ergangen wäre, wer weiß, wie es dir ergangen wäre, wenn durch welche Angebote auch immer schon im Kindes- und Jugendalter wir darauf aufmerksam gemacht worden wären. Es ist wichtig, wie es dir seelisch geht und da draußen sind Ansprechpartner und es kann Wege geben.
Ja.
Vielleicht hätten wir, du hast ja relativ frühzeitig aus meiner Sicht dir schon Unterstützung gesucht, aber vielleicht hätte auch manches sogar noch anders laufen können.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe mir dann wobei ich habe mir schon als Jugendliche tatsächlich auch schon die eine oder andere Hilfe geholt, ein Stück weit. Und dann ja nach meinem Suizidversuch mit 19 Jahren war ja gar keine Wahl mehr da, ne? Aber nichtsdestotrotz. Wenn es dieses Buch gegeben hätte, ich hätte es schon mit 5 Jahren gebraucht und auch meine Eltern hätten es gebraucht.
Ja, Birte, wo du das sagst, hatte ich gerade Gänsehaut. Du sagst, schon mit 5 Jahren war bei dir die seelische Not so groß und auch bei mir war sie in der Grundschule schon so groß. Und wir können uns einfach nur wünschen, egal auf welchen Wegen Kinder und Jugendliche einfach möglichst frühzeitig Impulse von außen bekommen, dass sie wichtig sind, dass es wichtig ist, wie es ihrer Seele geht und dass sie sich anvertrauen dürfen und dass es Menschen gibt, wenn nicht im direkten Umfeld in der Familie, dann halt im erweiterten Umfeld von Schule, von Nachbarschaft, von Ärzten, von Online-Hilfsangeboten oder Hotlines. Also das, ja, würde ich mir einfach wünschen, dass Kinder das möglichst frühzeitig lernen.
Ja, einmal das und auch, dass wir Erwachsenen, dass uns nochmal bewusst wird, dass auch Kinder eine mentale Gesundheit haben und dass auch Kinder, sei es im Alter von 5, von 7, von 10, von 15, auch schon mentale Krisen haben können oder sogar schon psychische Erkrankungen. Und ich glaube, damit ist auch viel gewonnen, wenn wir uns das nochmal bewusster machen und da nochmal einen anderen Blick auch auf die Kinder haben.
Bin ich voll bei dir.
Nora, wir werden ganz viele Links in die Shownotes packen, wo man sich überall hinwenden kann, sowieso, wo man dein Buch findet oder deine Bücher. Es gibt ja mehrere. Wir haben ja jetzt heute nur eins hauptsächlich besprochen. Gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Reden hilft. Manchmal, und auf jeden Fall hilft zuhören. Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr unsicher seid, dann schaut, mit welchem Mittel ihr Unterstützung finden könnt. Vielleicht ist es ein Kinderbuch, vielleicht ist es das Buch, das ich für euch geschrieben habe, wenn unsere Seele Hilfe braucht. Und ich wünsche euch, die ihr zuhört, einfach nur von ganzem Herzen alles Liebe.
Nora und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist. Ich danke dir für deine Arbeit, für die Stärkung, mit dem Thema mentale Gesundheit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und danke dir vor allem ganz besonders für dieses unfassbar tolle Kinderbuch. Und ich freue mich, wenn ich das jetzt auch weitergeben kann und bin auch da ganz gespannt auf die Reaktion und freue mich auch sehr auf das Hardcover-Buch, weil das werde ich mir auf jeden Fall auch für die Arbeit da noch besorgen. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke schön, dass ich bei dir heute zu Gast sein durfte bei deinen und unserem Gedankenknoten.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.
Tschüss!
Das war Gedankenknoten. Immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.